Beruhigt können wir überhaupt nicht sein. Im Moment, wenn ich mir die Schlagzeilen in den Tageszeitungen anschaue, auch heute in der Tageszeitung, wieder brennen in Thüringen Unterkünfte für Flüchtlinge. Und das ist eigentlich das große Thema, was viele Menschen beschäftigt. Das ist natürlich auch ein Thema für Malte Krückels. Er ist Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter beim Freistaat des Bundes. Und ich möchte mit ihm über Medien reden, aber wir reden natürlich auch über Asylgesetzgebung und über die Zuwanderung und über Asyl. Ich freue mich sehr, dass Malte Krückels da ist. Schönen guten Tag, Herr Krückels.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind in Berlin geboren, 1968, haben dann viel gemacht im Land, nicht nur im Land, und sind jetzt seit 5. Dezember im beschaulichen Thüringen und haben wahrscheinlich gedacht, naja, mache ich mal einen ruhigen Job im kleinen Thüringen. Aber ganz so ruhig ist es nicht. Es ist viel los in Thüringen, oder?
Naja, es ist in der ganzen Republik viel los, auch natürlich in Thüringen. Sie haben es ja schon angesprochen, also die Flüchtlingszahlen und die Menschen, die hier hinkommen, beschäftigen natürlich alle, die Länder und die Kommunen. Da ist Thüringen jetzt keine Ausnahme. Ich glaube, wir kriegen es aber noch ganz gut hin in Thüringen, also zumindest die Unterkünfte, auch wenn es alles immer knapp und brenzlig ist. Es ist doch so, dass wir in der Regel es schaffen, ohne Zelte auszukommen, was ja wichtig ist, gerade wenn man jetzt auf den Winter guckt, kann das ja eh keine Lösung sein. Insofern, es ist eine große Anstrengung, auch in Thüringen, aber naja, ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt im Vergleich.
Mhm. Die Kanzlerin sagt ja, wir schaffen das, bleibt doch bei ihrer Linie, da wird der Kampf mit Seehofer heraufbeschworen und eine Polarisierung. Frau Merkel sagt, wir schaffen das nicht nur finanziell, aber auch so von den Anstrengungen her. Schließen Sie sich dem an? Dem Urteil, dass das zu schaffen ist?
Ja, das ist zu schaffen und das muss zu schaffen sein, weil erstmal bleibt uns nichts anderes übrig. Die Menschen kommen, die fliehen, vor allem Syrer, Afghanen, Eritreer. Das sind Menschen, die kommen aus Ländern, wo Krieg oder Bürgerkrieg herrscht, und die werden auch alle anerkannt werden oder zum ganz großen Prozentsatz anerkannt werden. Insofern werden die dann hier bleiben, beziehungsweise in Europa. Da geht es natürlich auch nochmal darum, dass die anderen europäischen Staaten auch mehr Flüchtlinge aufnehmen, als sie das jetzt tun. Das muss sich tatsächlich ändern. Da hat die Bundesregierung sehr recht, wenn sie das einfordert. Aber so ansonsten müssen wir das schaffen. Klar, wir müssen jetzt anfangen mit großen auch Integrationsanstrengungen. Und ich sage nochmal einen Satz. Das Problem ist natürlich auch, dass wir so alle so unvorbereitet sind in dieser Geschichte. Wenn wir das vor 2 Jahren gewusst hätten und es hätte geheißen, okay, ein Land mit 2 Millionen Einwohnern wie Thüringen soll 20.000 Flüchtlinge aufnehmen. Das heißt, pro 100 Einwohner ein Flüchtling. Dann hätte man gesagt, ja, das ist gar kein Problem. Wenn man genügend Vorbereitungszeit hat, dann kann man die Schulen und die Klassen einrichten, dann kann man die Unterkünfte bereitstellen. Dadurch, dass es jetzt so wahnsinniges Anschwellen gibt der Zahlen und niemand so recht wusste, dass das passiert, ist es natürlich ganz schwierig, weil man jetzt einfach so ein logistisches Problem hat. Mhm. Das macht die Sache natürlich, ich sag mal, sehr ungemütlich und sehr schwierig.
Das ist das, was nicht nur ich mich frage, dass man das nicht wusste. War das nicht abzusehen, dass irgendwann mal so ein Durchbruch kommt, dass Menschen sagen, wir wollen mal dahin, wo es besser ist. Und Europa scheint besser zu sein. Deutschland, da läuft es irgendwie. Da wollen wir hin. Die haben eine vernünftige Asylgesetzgebung. Dort will ich Schutz suchen. Ist das wirklich über uns gekommen wie eine Naturkatastrophe? Wie es ja von vielen beschrieben wird, von Welle, Sturm, Andrang. Als ob das irgendwas Gottgegebenes ist oder von der Natur irgendwie hereingebrochen ist?
Naja, dass die Zahlen vielleicht ansteigen, konnte man sehen. Aber dass sie so stark ansteigen, also ich zumindest war überrascht. Vielleicht gab es Leute, die das besser hätten sehen oder besser gesehen haben, aber bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich solche Dynamiken, wenn man sich die Lage rund um Syrien anschaut. Da sind ja insgesamt, ich glaube, jetzt eine zweistellige Millionenzahl Flüchtlinge, wo es relativ viele Binnenflüchtlinge davon gibt, aber es sind auch 4 Millionen haben Syrien schon verlassen, und zwar seit 2-3 Jahren. Das sind Menschen, die haben sich an den Grenzen von Syrien aufgehalten, also Jordanien oder Türkei, und die wollten eigentlich zurück, wenn diese Lage sich da etwas beruhigt hat. Und die sehen jetzt einfach, ich glaube, wenn sie den ersten, zweiten, dritten Winter nicht zurück können, sagen, es gibt keine Perspektive zurückzukehren. Und dann wollen sie natürlich, sag ich mal, irgendwie eine andere Perspektive für ihr Leben haben. Und die ist dann wahrscheinlich nicht in einem türkischen Flüchtlingslager. Das kann natürlich auch keine Perspektive für ihr Leben sein. Insofern, das Tragische ist natürlich, dass es in Syrien eine so katastrophale Bürgerkriegs- und Kriegssituation gibt, dass die Menschen gar keine Perspektive haben, zurückzukehren, und wahrscheinlich die nächsten Jahre das so bleiben wird. Das ist das ganz Tragische. Ich weiß gar nicht, was mit Syrien passiert. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wenn die Menschen alle weg sind. Ich meine, jetzt kommen gut ausgebildete Menschen auch zu uns. Altenpfleger, Pfleger, Ärzte, Lehrer. Selbst wenn der Bürgerkrieg aufhört in Syrien, haben die ja gar keine Leute mehr, die das Land wieder aufbauen und sagen, ich sag mal, bewirtschaften können und da die für die Infrastruktur sorgen können.
Wir werden gegen Ende der Sendung nochmal darauf kommen, denn die Frage ist, wie am 16. Oktober sich Thüringen verhält in der Bundesratssitzung. Da soll es ja um eine neue Asylgesetzgebung gehen und da ist sich ja Rot-Rot-Grün in Thüringen scheinbar nicht ganz einig. Darüber werden wir reden am Ende der Sendung. Wir wollen aber siebenmal kennenlernen, denn das Montagsgespräch ist ja auch dafür da, die Person und den Menschen Malte Krückels kennenzulernen. Sie sind in Berlin 1968 geboren, in West-Berlin nehme ich an.
Ja.
Das heißt, West-Berlin war ja zu der Zeit irgendwie der coolste Ort der Welt. Da ging ja einiges. Das war ja irgendwie nicht, das war nicht BRD, das war nicht so richtig Westdeutschland, das war eigentlich ein eigenes Land. Und gerade wenn man jung war, doch der coolste Ort. Warum sind Sie denn da weggegangen?
Naja, als Kind bleibt einem ja kaum was anderes übrig, als da hinzuziehen, wo die Eltern hinziehen.
Ach, das Ding.
Und dann bin ich einmal quer durch die Republik, also die Bundesrepublik damals gezogen. Also vom Südschwarzwald, also Südbaden über Karlsruhe, das Rheinland und dann mit dem Studium im Ruhrgebiet. Insofern habe ich dann ein bisschen von der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik gesehen und dann bin ich wieder zurück nach Berlin.
Sie haben dann in Andernach Abitur gemacht und haben dann in Bochum an der Ruhr-Universität studiert.
Das ist richtig, ja.
Das heißt, in Bochum, naja, ist auch eine schöne Stadt, aber ist natürlich mit West-Berlin absolut nicht zu vergleichen. War ein Kulturschock?
Na, ich bin ja dann aus dem beschaulichen Rheinland nach Bochum gekommen. Insofern war das dann schon ein bisschen aufregender als in Andernach, möchte ich mal sagen. Und das Ruhrgebiet hat ja, also Bochum ist zwar nicht so riesig, hat 400.000 Einwohner, ist jetzt auch nicht so klein, also ja immerhin doppelt so groß wie Erfurt. Aber das Ruhrgebiet hat ja da einiges drumherum. Also Essen und Dortmund sind ja da in S-Bahn näher. Insofern ist das kulturelle Angebot gar nicht so schlecht und ich habe mich im Ruhrgebiet sehr wohl gefühlt. Hm. Und die Ruhr-Universität ist eine super Uni.
Sie haben dort anglistische Linguistik, Germanistik sowie Film- und Fernsehwissenschaften studiert. Was lernt man denn beim Studium der Film- und Fernsehwissenschaften?
Ja, das ist verschieden. Es gibt an verschiedenen Unis verschieden ausgerichtet oder an verschiedenen Hochschulen. In Erfurt gibt es ja auch Kommunikations- und Medienwissenschaften, habe ich gesehen. Das ist ein bisschen praktischer. In Bochum war es eine Mischung aus Praxis und Theorie. Ich habe eher so, mich auf die theoretischen Sachen konzentriert, das heißt also was Filmtheorie, Filmgeschichte, Fernsehgeschichte, Entwicklung des Fernsehens, also hin zu, damals ging es dann los quasi mit den Modellen in Asien, die entwickelt wurden, 4K, die jetzt inzwischen sozusagen in aller Munde sind, war halt in den 90ern, waren das sozusagen die Vorboten, wo man sich drüber nachgedacht hat, wie die Fernsehentwicklung.
4K, also diese super hochauflösenden Nachfolger von dem HD.
Genau.
Das war damals schon.
Hat man damals schon diskutiert, wie weit geht's denn mit der Auflösung des Fernsehens, also tatsächlich mit der physischen Auflösung, wie werden die Fernsehbilder der Zukunft sein und unterscheiden die sich überhaupt noch von Kino und solche Dinge?
Was man jetzt ja schon sagen kann, dass sich kaum noch unterscheidet, also vielleicht die Größe der Leinwand. Ja. So, aber bei Medien haben Sie dann nicht so richtig gearbeitet, also im Fernseh oder beim Fernsehfunk oder im Hörfunk?
Medien produziert habe ich gar nicht, bis mal auf Schülerzeitungszeiten, aber das ist schon lange her, das waren noch die ganz alten klassischen Medien, wo wir dann ja auch die auf Matrizen die Sachen noch erstellt haben. Das waren ja in den späten 80ern und ansonsten habe ich das nicht getan. Ich habe so ein bisschen medienbegleitend mal gearbeitet, als ich beim Grimme-Institut war. Da habe ich den Grimme Online Award ein Jahr betreut in Mahl. Das ist ja wo der Grimme-Preis, also dieser Fernsehpreis vergeben wird und die hatten dann irgendwann angefangen, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ehrlich gesagt, ich würde mal sagen, um die 2000er rum auch einen Online-Award, also für die besten Websites und Webangebote zu vergeben.
2006 war das, aber wir springen mal ein bisschen zurück, denn ich bin auf was gestoßen, ein DFG-Forschungsprojekt Leben in Kurvenlandschaften flexibler Normalismus. Was ist denn das, bitteschön?
Tja, das war ein DFG-Projekt, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Uni. Ganz interessant. Na, wie versuche ich es sozusagen verständlich?
Das habe ich auch versucht zu verstehen.
Verständlich in drei Sätzen zu sagen. Also wenn man davon ausgeht, es gibt Normen und Werte. Und Menschen
gesellschaftliche Normen.
Genau, Menschen orientieren sich daran und sagen, du sollst dieses machen oder jenes oder das nicht tun, zum Beispiel nicht stehlen und so weiter. Das sind ganz alte Vorstellungen, die Menschheit schon in ganz vielen Kulturen natürlich gemacht hat. Und dann gibt es neuer, eigentlich erst so seit 2 Jahrhunderten, dass man angefangen hat zu messen und zu schauen, wie verhalten sich denn die Menschen Menschen tatsächlich. Und sagen, halten die sich da dran oder nicht? Beispielsweise.
Wir reden jetzt jenseits von Gesetzen und religiösen Vorschriften, sondern von so, von so einer inneren Norm oder so, das tut man nicht oder das gehört sich nicht, wo man das so
Das kann dann auch religiös oder gesetzlich durchaus sozusagen festgeschrieben sein. Beispielsweise Homosexualität. Sozusagen. Die normative Aussage, also von der Norm her, ist sozusagen, war ja auch strafbar lange Zeit, soll man nicht machen. Auch die christliche oder religiöse Aussage dazu war, sozusagen, es ist nicht vorgegeben. Und dann fing man an zu messen, wie viele Leute sind denn tatsächlich homosexuell? Und dann kommt auf einmal raus, 6, 8, 10%, je nachdem, gibt es verschiedene Untersuchungen zu verschiedenen Zeiten. Und dann sieht man, okay, es gibt zwar eine Normalität in dem Sinne, dass die meisten nicht homosexuell sind und die meisten irgendwie heterosexuell oder andere sexuelle Spielarten bevorzugen. Und aber gleichzeitig gibt es auch durchaus einen relativ breiten Rand. Und dann kann man sagen, na, und wenn die Ränder breiter werden, dann wird das normal. Und da gibt es eine Normalität. Das hat mit der Norm dann nicht so wahnsinnig viel zu tun.
Ach, deswegen flexibler Normalismus.
Das ist der flexible Normalismus, genau.
Also Normen verschieben sich und jenseits der Normen gibt es akzeptierte.
Und das wirkt ja auch auf die Menschen zurück, zum Beispiel Psychotests in diesen Zeitschriften. Da guckt man ja auch, wo ist man in der Normalität? Ist man ganz weit unten, ganz weit oben? Also dann wird ja dann ausgewertet mit Punkten, sie sind eher ein impulsiver Typ oder sie können gut mit anderen Menschen oder sie sind introvertiert und müssten ein bisschen vorsichtiger oder was auch immer. Solche Ergebnisse kommen ja da raus. Und da wird man auch in einem Normalfeld, also von, ich sag mal, ganz impulsiv bis ganz introvertiert oder sonst wie verortet, und dann kann man gucken, wo gehört man da in dem Normalfeld dazu. Und das machen wir ganz, ganz viel eigentlich, weil wir ganz oft, ja, natürlich Meinungsumfragen, dann wird gefragt, wie finden Sie das mit dem Euro? Und dann kann man gucken, ist man normal? Und wenn 100% das sagen und man hat eine andere Meinung, ist man quasi nicht mehr normal. Und wenn es irgendwie 30-30 ist und 70%, dann kann man gucken, ist man bei der großen Mehrheit oder ist man an den weniger normalen Rändern.
Also Normen und Werte verschieben sich natürlich ständig. Es ist ein Aushandlungsprozess in der Gesellschaft und es gibt nicht die Normen oder das Normale. Das ist so ein wabernder Prozess, könnte man das sagen?
Ja, die Normen.
Ein Aushandlungsprozess.
Naja, mit dem Normalen, das ist eher ja noch ein Messprozess. Da guckt man sich an, wie viele Leute meinen dieses, meinen jenes und dann kriegt man raus, was normal ist. Das muss noch nicht mal besonders gut sein. Also ich nehme an, wenn man, ich kenne jetzt keine Umfragen aus der NS-Zeit, aber ich weiß auch gar nicht, ob es da welche gab, also während der Zeit, da haben wahrscheinlich auch ganz viele Leute gesagt, es ist normal, dass der Deutsche besser behandelt wird als der Nicht-Deutsche. Kann ich mir gut aus vorstellen. Aber trotzdem ist das natürlich keine besonders progressive oder sozusagen menschliche oder allgemein gute Aussage,
die da getroffen wurde.
Also das Normale kann auch tatsächlich, ist erstmal von der Norm, es muss nicht gut sein, was da rauskommt.
Dann versuchen wir ein bisschen zu ergründen, wie Sie politisiert worden sind, wo Ihre politische Heimat oder Vergangenheit war. Die war ja mal bei den Grünen, den 90ern. Also Sie waren mal ein klassischer Grüner, waren Mitglied der Grünen Partei.
Ja, in den 90ern ist fast schon zu spät. Ich bin 86 eingetreten in Westdeutschland, im Rheinland. Und das war quasi damals die rebellische Kraft in dem, Grünen waren ja relativ neu erst da und fingen an, erst in die Parlamente zu kommen und überhaupt politische Arbeit aufzunehmen. Insofern war das auch eine ganz kleine Gruppe. Ich war, diese Stadt, in der ich damals wohnte, da waren das vielleicht 10, 15 Grüne, also viele waren das nicht.
Also Außenseiter.
Ja, die waren schon ein bisschen Outlaws und man wurde auch in der Stadt und auch schon auf der Schule, wo ich war, schon so ein bisschen angeschaut und wurde schon sehr kritisch gesehen.
Waren Sie Hippie, so mit langen Haaren und so?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich war kein Hippie. Ich hatte da zwar, aber man geriet da schon quasi mit, ich sag mal, mit den CDU-Kranten ein wenig aneinander. Ich erinnere mich in der Schule, ich war dann auch Schülersprecher, dass ich dann mal zum Rektor gebeten wurde, dann gab es ein Gespräch und ich hatte auf meiner Tasche einen Aufkleber raus aus der NATO und dann wurde darauf hingewiesen, dass politische Meinungsäußerungen an der Schule nicht geduldet würden.
Ich dachte, das gab es nur bei uns in der DDR.
Nein, das gab es im Westen auch und ich möge doch bitte nicht mal mit der Tasche in die Schule kommen. Ja. Ich habe das dann einfach ignoriert, da ist auch nichts passiert dann. Vielleicht gab es dann in der DDR, hätte es dann Sanktionen gegeben, das ist dann da nicht passiert. Ich weiß auch gar nicht, was er sich gedacht hätte an Sanktionen.
Also das konnte man schon mit einer grünen Politik irgendwie. Sie sind dann ausgetreten, da sind ja viele Grüne ausgetreten, als die Grünen den Kosovo-Einsatz am Ende des Balkankrieges befürwortet haben. Das war für Sie ein Grund zu sagen, das sind jetzt nicht mehr meine Grünen oder warum sind Sie damals ausgetreten?
Ich bin viel früher ausgetreten. Ich bin schon Anfang der 90er ausgetreten.
Warum?
Aber auch, weil ich ganz viel Hochschulpolitik gemacht habe und da dann auch umgezogen war und dann mit dem neuen Kreisverband der Grünen dann nicht zufrieden war und auch dann dachte, ich will auch keine Karteileiche sein. Und
es ist so ausgelaufen.
Es ist eher so ein bisschen ausgelaufen. Gleichzeitig, ich bin auch gar nicht im Hass gegangen. Also ich habe weiterhin die Grünen gewählt. Insofern stimmt das ein bisschen mit dem, was Sie sagen, mit dem Kosovo-Krieg oder der Bombardierung Jugoslawiens, weil ich habe bis 98 Grüne gewählt. Das darf man ja erzählen, was man gewählt hat. Man muss es nicht erzählen, aber man darf es ja.
Man darf es erzählen. Es war geheim, aber man darf es sagen.
Genau. Und Sie können es ja eh nicht nachprüfen, ob es stimmt. Und habe dann 99 tatsächlich wegen des Jugoslawienkriegs das erste Mal die PDS gewählt.
Damals noch PDS, da waren Sie aber noch nicht PDS-Mitglied.
Nein, da war ich noch kein Mitglied. Ich bin 2002 Mitglied geworden.
Und haben aber schon vorher für die Linkspartei PDS gearbeitet in Berlin?
Nein.
Nee? Nee. Erst also eingetreten und dann haben Sie für die...
Ich habe erst viel später, ich bin 2002 eingetreten und zwar am Wahlabend, als die PDS aus dem Bundestag geflogen ist. Oh. Da war ich auf der Wahlparty, die war entsprechend traurig. Natürlich. Und dann habe ich gedacht, na, das kann nicht sein. Nur noch zwei, also da waren ja zwei Abgeordnete, Petra Pau und Gesine Lötsch, sind, weil sie ein Direktmandat hatten, in den Bundestag gekommen, aber die gesamte Gruppe beziehungsweise die Fraktion ist rausgeflogen. Und da habe ich gedacht, es braucht mehr soziale Gerechtigkeit in diesem Land und diese Partei, die das hauptsächlich fordert, muss unterstützt werden. Dann bin ich an diesem Abend eingetreten, seitdem bin ich Mitglied.
Wo andere dann die Partei verlassen, haben sie das Sinken des Schiffes gesagt, okay, mache ich jetzt mal noch mit.
Ich weiß gar nicht, ob an dem Abend Leute auch ausgetreten sind, kann ich gar nicht sagen. Also ich habe gedacht, es braucht Unterstützung.
Dann waren Sie Referent von 2007 bis 2009 der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, dann Leiter des Bürgermeisterbüros von Harald Wolff in der Berliner Senatskanzlei und bis 2014 Referent der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Also Sie haben schon praktisch, bevor Sie nach Thüringen gekommen sind, 5. Dezember 2014 machen Sie den Job, haben Sie schon Regierungserfahrungen gesammelt. War das schon was anderes, was Neues, dann plötzlich in Verwaltung zu sein, staatstragend sein zu müssen? Wie war so der Transformationsprozess für Sie? War das schwer?
Damals in Berlin.
Jetzt ist natürlich nochmal eine andere Nummer als Staatssekretär.
Ach, das fand ich gar nicht so dramatisch. Es ist natürlich der Unterschied, tatsächlich in der Regierung zu arbeiten und dann in der politischen Leitung einer Senatsverwaltung, wie es in Berlin hieß, also das wäre ja wie ein Ministerium hier, da ist erstmal die Anforderungen an Zeit sind erstmal höher und die Umlaufgeschwindigkeit der Sachen erhöht sich deutlich. Also das ist dann schon anders als in der Fraktion. Ich will den Fraktionen nicht zu nahe treten, die machen auch gute Arbeit, aber die haben halt weniger, sage ich, tägliches Geschäft und Hamsterrad.
Also fremdbestimmt dann durch den Kalender und durch persönliche Referenten, die dann sagen, wo es dann heute hingeht und so.
Ja, klar, aber es sind einfach auch, man muss halt einfach auch auswählen. Also ich habe damals in Berlin für die Linke quasi die Bundesratsbetreuung gemacht und es gibt natürlich so viele Vorgänge im Bundesrat. Die Tagesordnung hat dann 80 Punkte und wenn man dann mehr oder weniger alleine ist in der Vorschau, natürlich hat man dann Kollegen, mit denen man noch mitarbeitet, da muss man tatsächlich auch gucken, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Manche Sachen muss man auch liegen lassen. Sowas lernt man dann auch, dass man sich leider nicht um alles kümmern kann.
Sagt Malte Krückels, Staatssekretär für Medien und Bevollmächtiger des Freistaates beim Bund. Und wir sprechen nach einer kurzen Musik von Michael Kiwanuka über die Pressefreiheit, über den MDR, über Medienbildung, natürlich auch über die Asylgesetzgebung. Alles mit Malte Krückels, Staatssekretär für Medien in Thüringen. Das war Michael Kiwanuka. Zu Gast im Studio Malte Krückels im Montagsgespräch. Er ist Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaates beim Bund. Und wir haben versucht, ein bisschen seiner Geschichte zu kramen, wie er politisiert worden ist. Und dann bin ich auf die Jungen Demokraten gestoßen. Herr Krückels, dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie grüne Jugend oder was? Ist es aber nicht. Das kann ich schwer einordnen. Was sind denn die Jungen Demokraten? Haben irgendwas mit der FDP zu tun, aber doch dann wieder nicht so richtig. Wie lassen sich denn die Jungen Demokraten politisch verorten? Ist das schwer zu erklären?
Na, viel ist nicht mehr übrig von Jungen Demokraten. Also handelt sich um einen parteiunabhängigen Jugendverband von seit 1982. Bis dahin, da hatten Sie ganz recht, der Assoziation zur FDP, war es der Jugendverband der FDP. Der hat sich schon relativ früh nach links bewegt, würde ich sagen, von der FDP weg, schon in den 70er Jahren, sogar Ende der 60er und 70er Jahre, durch die ganzen Bewegungen, die es in der alten Bundesrepublik gab, mit der Studentenbewegung, Öffnung nach Osten und so weiter. Und wollte dann 1980 eigentlich schon von der FDP weg und dann hat ja Strauß kandidiert als Kanzlerkandidat und dann haben die sich quasi nochmal zusammengeschweißt, um Strauß zu verhindern. und diese Stoppt-Strauß-Kampagne mitgemacht. Und dann ist es aber 1982, als die FDP dann zur CDU gewendet ist und den Kohl mitgewählt hat, da sind die Jungen Demokraten dann endgültig von der Fahne gegangen und dann hat die FDP ja eine neue Jugendorganisation gegründet, die Julis, die Jungen Liberalen, und seitdem waren die Jungen Demokraten parteiunabhängig und die waren insofern ganz interessant, also die waren schon, ich sag mal, in dem grünen alternativen Spektrum. In den 80ern hatten die Grünen ja gar keinen eigenen Jugendverband, gab es keine grüne Jugend. Deshalb waren relativ viele Leute, die in Grünen waren und auch noch Jugend- oder Jugendverbandspolitik gemacht haben bei Jungen Demokraten. Und als dann die Wende kam, entstand ja in der DDR wahnsinnig viel. Also wir hatten dann mal so ein kleines Heftchen aufgelegt, Willkommen ihr Neuen hieß das, das war also im Herbst 89. Willkommen ihr Neuen, die euch ihr jetzt außerhalb des staatlichen Systems jugendpolitisch engagiert. Und da waren, ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen, das Heftchen, das war so ein kleines selbstgedrucktes DIN A5 Ding, also DIN A4 selbst geheftet in der Mitte. Und da waren aber bestimmt 20, 30 Organisationen drin, die sich da alle im Herbst 89 gegründet haben. Und wir haben dann zusammen mit der, also die Jungdemokraten hatten dann zusammen mit der marxistischen Jugendvereinigung Junge Linke uns zusammengetan und haben dann erst politische Projekte zusammen gemacht und haben uns tatsächlich auch zusammengeschlossen. Ein bisschen unter faireren Bedingungen, sage ich mal, als die Bundesrepublik und die DDR, nämlich tatsächlich halbe-halbe, zumindest für eine Übergangszeit 3 Jahre, haben wir es so gemacht, dass wir beide gleich stark waren, obwohl wir mehr eigentlich, also im Westen mehr Mitglieder hatten, aber dass wir trotzdem gesagt haben, okay, wir bestimmen unsere Delegierten und unsere Gremien und so weiter, besetzen wir halbe-halbe Ost-West, damit das tatsächlich ein bisschen besser zusammenkommt.
Und dort haben Sie Benjamin Emanuel Hoff kennengelernt, den jetzigen Staatskanzleiminister. Das heißt, Sie haben schon eine gemeinsame politische Vergangenheit.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 90 war oder, also 89 war es glaube ich nicht, aber 90 könnte es gewesen sein, dass ich ihn kennengelernt habe. Und insofern kennen wir uns schon sowohl politisch als auch privat 25 Jahre mit mal mehr, mal weniger Zusammenarbeit. Wir waren beispielsweise auch mal gemeinsam im Bundesvorstand von Jungen Demokraten, also haben auch politisch schon zusammengearbeitet. Und insofern, daran lag es bestimmt auch, dass er letztes Jahr mal gesagt hat, kannst du dir mal vorstellen, auch in Thüringen das noch ein bisschen zu unterstützen.
Will nicht ganz allein da sein im Wald.
Nee, es ging ja vor allem, Herr Hoff hatte ja schon relativ früh angefangen, auch, ich sag mal, Unterstützungsleistungen für den Landesverband zu erbringen hier. Also Beratungsleistungen, indem man sagt, was konnte konzeptionell, in welche Richtung. Also
für die Linke.
Für die Linke, genau. Und hatte mich dann auch gefragt, ob ich dann meine Erfahrungen einbringen wollte aus Berliner Regierungszeiten einfach.
Ja, nun sind Sie in Thüringen gelandet und es ist alles sehr spannend, was gerade in Thüringen so passiert. Und wir wollten ja über Medien reden, denn das ist ja Ihr Hauptaufgabengebiet, kann man sagen, aber zumindest ein wichtiges Aufgabengebiet. Könnte man das so sagen?
Es ist ein wichtiges Aufgabengebiet. Ich komme leider, also ich habe neulich mal, hat mich jemand gefragt, aber Sie machen ja den ganzen Tag Medienpolitik. Da habe ich gesagt, naja, leider ist es nur so 5-10% der Arbeitszeit, ehrlich gesagt. Der Rest ist dann schon so tägliches Zeug. Und naja, was heißt tägliches Zeug? Also es gibt ja ganz wichtige Fragen. Die Flüchtlingsfrage ist jetzt so wichtig. Die nimmt natürlich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Auch die ganzen Gremiensitzungen oder Sitzungen, die man da hat, Koordinierungsaufgaben, auch mit den anderen Ländern, mit dem Bund, das ist natürlich jetzt gerade wahnsinnig vordringlich.
Es gab eine Debatte zur Berichterstattung, zur angeblich einseitigen Berichterstattung, wie die AfD gesagt hat, und da hat der Landtag über die Pressefreiheit debattiert. Ist ja ein wichtiges Thema und ich erlebe, dass es so eine Polarisierung gibt. Es gibt Menschen, die sagen, ach, die Medien, die da oben, die alles in einen Topf werfen und sagen, naja, da gibt's ja, also Lügenpresse ist noch der härteste Vorwurf, aber sagen, okay, da gibt's ja Staatsmedien und die schreiben den Regierenden eh nur nach dem Mund und so weiter, die tatsächlich die etablierten Medien ablehnen und resistent sind gegen Fakten. Ist das da meine Beobachtung zu hart oder wie sehen Sie das?
Ja, es gibt, glaube ich, schon bestimmte, früher hätte man, glaube ich, gesagt, kulturelle Milieus oder kulturelle Gruppen, die sich untereinander verständigen und eine eigene Sicht auf die Dinge entwickeln, die oft auch mit, ich sag mal, verschwörungstheoretischen Ansätzen versehen ist. Das ist natürlich ein Problem. Gleichzeitig in einer offenen und freien Gesellschaft, wie ich auch hoffe und ausgehe, dass wir sie haben, kann man natürlich auch den Menschen nicht vorschreiben, was sie wahrnehmen sollen, wahrnehmen müssen, was sie wissen müssen. In der Demokratie, die zeichnen sich halt dadurch aus, dass alle abstimmen dürfen, nicht nur die Schlauen oder nicht nur die Gebildeten oder nicht nur die sich mit einem Thema beschäftigen. Insofern bleibt uns aber, glaube ich, gar nichts anderes übrig. Die Beschwerde hilft gar nicht, sondern man muss weiter versuchen, wie Sie, glaube ich auch, sinnvolle Aufklärungsarbeit und Vermittlungsarbeit zu leisten. Und ob die Leute das dann glauben und für plausibel halten, hängt natürlich auch von der Art ab, wie man es sagt. sondern es muss natürlich auch plausibel sein. Es darf nicht unbegründet daherkommen. Es dürfen nicht nur Behauptungen sein, sondern man muss sagen, folgende Entwicklung sehen wir, damit möchten wir so und so umgehen, und dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als auf die Vernunft der Menschen zu hoffen.
Mhm. Etwas aufgeregter hat es André Blechschmidt von der Linksfraktion diskutiert oder hat ein Zitat gebracht: Ihr seid die Ersten, die an die Wand gestellt werden. Das haben Demonstranten bei einer AfD-Demonstration vor der Staatskanzlei im MDR-Kamerateam zugebrüllt. Das kam von Menschen, die Höcke zugerufen hat und zu denen weder Herr Höcke noch die AfD auf Distanz gehen wollen. Das scheint sich alles zuzuspitzen und doch so eine Emotionalität erreicht zu haben, die ich zumindest bisher noch nicht gekannt habe. Oder ist da meine Wahrnehmung zu streng?
Nein, ich finde Ihre Wahrnehmung nicht zu streng. Also ich war am Mittwoch im Landtag, als die Demo da war. War die am Mittwoch oder am Donnerstag? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und habe mir das angeguckt. Und das ist natürlich schon eine unangenehme Erscheinung, wenn die Leute da draußen Lumpenpack skandieren. Und ich tue mich jetzt noch ein bisschen schwer in der Bewertung, ob die AfD schon die Grenze zum braunen Rand überschritten hat. Aber sie nehmen zumindest ganz stark in Kauf, sagen, dass sie das selber nicht mehr unter Kontrolle haben, wer auf diesen Demos auftaucht, und sagen, wenn dann Gewalttätigkeit gegenüber dem MDR oder auch anderen Leuten, ist auch egal, angedroht wird, dann überschreitet das auf jeden Fall eine Grenze, die nicht keinesfalls okay ist. Also man kann sich über politisch verschiedener Meinung sein, aber die körperliche Unversehrtheit, die kann überhaupt keinen Fall in Zweifel gezogen werden.
Wir haben den MDR angesprochen und da gibt es ja im Moment viel Bewegung drin. Wir können das heute im Zwischenruf von Martin Debes in der TA lesen, eine 25-jährige Benachteiligung des MDR. Jetzt geht der Streit weiter und die Frage: Geht Thüringen zum Hessischen Rundfunk? Das war ja schon mal die Idee in den 90ern. Wir sehen das ja an der Gewerkschaft, an der Helaba, an vielen anderen Institutionen, die sehr sich Richtung Hessen wenden. Beim MDR ist es dann anders gelaufen mit der klassischen Benachteiligung, wie wir sie kennen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann könnte man sagen, ja, Thüringen spielt beim MDR kaum eine Rolle. Wir sind irgendwie so ein Anhängsel. Wir haben da den Kinderkanal bekommen und dann die wenigen Mitarbeiter, die es hier gibt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Staatskanzlei da ein bisschen was tut und den MDR unter Druck setzt und sagt, also so geht's nicht weiter. Ist das tatsächlich ein handfester Streit oder was ist das da, was sich da um den MDR abspielt?
Ein handfester Streit ist vielleicht übertrieben, aber wir versuchen schon, unsere Interessen zu artikulieren. Und ich glaube, dass sie in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen leise nur angemeldet worden sind und wir versuchen es jetzt ein bisschen lauter zu machen. Hat man vielleicht auch den Vorteil, klar, neue Besen kehren gut. Wir sind jetzt eine neue Landesregierung und können auch sagen, okay, wir machen es ein bisschen anders und wir wollen ein bisschen mehr für Thüringen haben. Das hätte auch eine andere Konstellation sein können, aber ich glaube, es hängt so ein bisschen dran, dass es hier auch jemand Neues jetzt gerade ist. Gleichzeitig gibt es ja relativ breite Forderungen aus Thüringen. Es gab ja letzte Woche im Ausschuss nochmal eine Diskussion, die wurde ja von allen demokratischen Parteien, also CDU, Linke, SPD und Grüne, auch beantragt und getragen. Also da gibt es schon ein gemeinsames Thüringer Interesse. Jetzt muss man einfach schauen, wer ist auch unser Ansprechpartner. Der MDR ist natürlich nur in gewisser Weise unser Ansprechpartner, weil der MDR ist ja die Anstalt, die durch die Länder gegründet worden ist. Eigentlich ist es unser Ansprechpartner, sind natürlich die anderen beiden Länder, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Und mit denen muss man nochmal austarieren und ausverhandeln, dass es diese strukturelle Benachteiligung von Thüringen, dass die nicht weiter angezeigt ist, die, auch wenn die mal vor 25 Jahren beschlossen wurde.
Und geht es denn nur um Angestellte? Weil man muss mal sagen, 25% der Menschen leben im Sendegebiet, in Thüringen, aber es gibt irgendwie nur 6% der Gesamtbelegschaft arbeitet hier und so weiter. Dann kann man das weiterführen. Diese Benachteiligung, geht es da ums Geld, oder geht es da auch um thematische Ausrichtungen? Oder was ist da der Angriffspunkt oder der Kritikpunkt?
Nee, thematische Ausrichtung geht es gar nicht. Also das ist ja, also der MDR ist ja durch die Rundfunkfreiheit geschützt und soll auch geschützt bleiben. Wir wollen den auch gar nicht reinquatschen. Also wir wollen ja keinen Linksfunk aus dem machen. Und die kritisieren uns natürlich auch oft und dann ärgert man sich. Aber so ist es halt in so einer pluralen Meinungsgesellschaft. Nee, es geht um den Medienstandort. Mhm. Also wir sehen einfach, dass Thüringen benachteiligt ist. Noch ein Satz dazu. Ich weiß nicht, ob alle Hörer das wissen. Also es gibt ja 3 Landesfunkhäuser in jedem Bundesland, eins. Und dann gibt es nochmal 2 Produktionsstandorte und davon ist einer in Sachsen und einer in Sachsen-Anhalt. Also Thüringen hat nur das Landesfunkhaus, während die anderen beiden Länder das Landesfunkhaus plus einen separaten Medienstandort haben. Jetzt muss man nicht noch einen zusätzlichen Medienstandort aufbauen. Standort ist ja auch immer teuer, man braucht immer ein neues Gebäude. Aber wir haben in Erfurt auch Kapazitäten. Wir können hier durchaus auch, sag mal, überregionales Programm senden für den MDR und die ARD, wie das in den anderen Ländern auch der Fall ist.
Das ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ist das jetzt wirklich eine Drohgebärde nur mit dem Hessischen Rundfunk oder wäre das für Sie jetzt mal ganz persönlich tatsächlich eine Option zu sagen, wir tun uns mit den Hessen zusammen auf Augenhöhe, das könnte klappen oder ist das eher so eine Drohgebärde?
Wir haben gesagt, wir schauen uns alles an, wie der Medienstandort Thüringen gestärkt werden kann. Hessen hat Vorteile, klar, ich glaube, die finden das auch gar nicht so uninteressant, hat natürlich auch Nachteile, weil sie sagten, auf Augenhöhe wird es auch nicht sein, dafür ist Hessen einfach zu groß und Thüringen zu klein. Wir möchten gerne, ich sag mal, wir haben 25% des Beitragsaufkommens und ungefähr der Bevölkerung auch des MDR-Sendegebiets und wenn wir jetzt bei der Medienstandort zwischen irgendwie, Sie haben jetzt gesagt, 6% der Angestellten, man kann auch mit den Produktionssummen oder den Lohnsummen oder den Steuern rechnen, da kommt man immer auf unter 10%. Und das ist natürlich nicht angemessen, unter 10%, wenn man 25% des Beitragsaufkommens hat. Insofern, alle Optionen sind auf dem Tisch, das wird sich auch gar nicht so früh entscheiden, denke ich, weil jetzt erstmal läuft der Staatsvertrag ja auch noch, aber wir werden weiter diskutieren und wollen weiter auch was strukturell nach Thüringen holen.
Herr Krüppels, ich habe Sie kennengelernt in einer Gesprächsrunde, in einer Diskussion, wo es um den Medienstandort oder den Kindermedienstandort Thüringen ging, da waren Sie ganz neu und haben erstaunlicherweise erstmal viel zugehört und gesagt, kann ich nicht so viel sagen, fand ich erstmal sympathisch. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, da haben Sie sich versucht ein Bild zu machen, aber es gab natürlich ganz klare Erwartungen und schon gesagt, hier, ihr müsst das und das und das machen, es muss weiterlaufen, Kindermedienstandort. Es ist ja auf einem Niveau, es schläft so vor sich hin. Da hat das Thema Medienbildung, Medienkompetenz, aber auch diese klassische Wirtschaftsstandort als Kindermedienland eine Rolle gespielt. Jetzt einige Wochen später, wie ist Ihre Analyse in der Wahrnehmung? Sind wir ein Kindermedienland, also jetzt jenseits davon, was im Kindermedienzentrum passiert, ist da auch sind wir in der Fläche schon ein Kindermedienland? Wie ist Ihre Analyse?
Also ich glaube, also ich habe mir nochmal die Zahlen angeguckt. Ich fand die, weil Sie auch sagten, schläft und dümpelt so vor sich hin, das finde ich übertrieben. Ich glaube, die Entwicklung ist okay. Sie könnte natürlich noch dynamischer sein. Ich glaube, dass es auch aber so ein bisschen psychologisches Problem gibt, vor allem durch diesen Kicker-Skandal. Und dass die Leute immer noch denken, huch, jetzt, es ist nicht mehr so, wie es früher war und wir haben weiter Probleme und der Kicker hat ja tatsächlich auch vom Volumen her gekürzt, das ist ein Problem und gleichzeitig auch seine Vergaberegularien neu aufgestellt und die führen teilweise auch dazu, dass hier am Medienstandort Thüringen oder Mitteldeutschland weniger abgefragt wird. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein Sonderproblem. Da muss man, hat man jetzt, wenn man so eine Metapher benutzen darf, das Tal durchschritten und ich glaube, wird auch gerade normalisiert sich wieder ein bisschen. Aber ansonsten, die anderen Sachen laufen eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und also Goldener Spatz war dies Jahr ein Erfolg. Es ist gut gelaufen. Das Fernsehen aus Thüringen, die Förderung, die wir haben für die seriellen Formate, auch was dann tatsächlich hier weiter produziert wird mit Einstein und von mir aus auch den jungen Ärzten, obwohl das ist natürlich nicht mehr Kinder, eigentlich Kinderpublikum. Das sind Sachen, die sind ganz okay. Da wachsen die Bäume jetzt nicht gerade in den Himmel, aber ich finde es nicht so furchtbar, wie teilweise die Stimmung ist, die mir da entgegengeschlägt.
Okay, im Kindermedienzentrum passiert einiges, es wird produziert. Jetzt gehen wir mal so in die Fläche. Da sagen ja, also Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die jetzt so Medienkompetenzvermittlung, Medienbildung machen seit Jahren, sagen, da müsste es wirklich nochmal einen Ruck geben, wir müssen uns besser vernetzen, das kann doch nicht alles die Staatskanzlei machen, aber zumindest das mal anstoßen, das versuchen Sie jetzt mit diesem runden Tisch Medienbildung. Das heißt, da wollen Sie ja schon was, da gibt es jetzt eine Auftaktkonferenz am 20. Oktober zu einer Veranstaltungsreihe, um zu sagen, wir wollen die Medienkompetenzvermittlung voranbringen im Hinblick auf Kindermedienland, aber auch zum Thema Medienbildung in der Fläche. Ist ja eine Bildungsaufgabe, auch eine kulturelle Aufgabe. Das haben Sie sich jetzt vorgenommen. Ist das jetzt eigentlich Ihr Job oder wäre das nicht auch so eine ministerialübergreifende Geschichte, Bildungsministerium? Warum machen Sie das gerade, diesen runden Tisch Medienbildung?
Naja, dann ist es schön quasi, dass Sie mich so prominent nennen, aber eigentlich ist es tatsächlich auch breite Aufgabe, aber das Kultusministerium, Frau Klaubert, ist ja tatsächlich auch die Chefin in gewisser Weise und sie wird das auch eröffnen und das ist natürlich auch ganz richtig, weil ganz viel von Medienbildung wird auch in dem institutionellen Bildungsbereich sein, also Kita, Schule, sonstige Bildungsangebote. Und die Staatskanzlei ist zwar wichtig und fühlt sich wichtig, aber gleichzeitig hat sie natürlich, ist sie nicht für die Lehrer zuständig. Insofern muss man natürlich da die Kultusbehörden mitnehmen. Und wir werden auch natürlich mit der Hochschulverwaltung nochmal sprechen, weil gerade auch der Lehrerausbildung, haben wir neulich in dem ersten Vorgespräch schon gemerkt, sollte noch einiges getan werden, damit Lehrer quasi in allen Fächern Medienkompetenz erstens haben und zweitens vermitteln können und drittens auch entsprechende, ich sag mal, neue Lernformen auch zum Einsatz bringen können. Auch das wird auch nochmal eine interessante Diskussion, weil es gibt ja auch die andere Forderung, das muss gar nicht in jedem Fach sein, sondern es soll einfach Digitalkunde geben, was dann separat unterrichtet werden soll. Das ist sagte der Beirat, den Herr Gabriel einberufen hat. Der hat einen Beirat des Wirtschaftsministeriums einberufen und die haben sich dann...
Sigmar Gabriel,
ja genau, auf der Bundesebene, da gibt es einen Beirat, da gibt's auch Thüringer Mitglieder und die haben sich als Beirat dafür ausgesprochen, es soll ein Fach Digitalkunde geben. Das scheint mir jetzt ehrlich gesagt eigentlich zu separiert zu sein. Also meine Auffassung wäre eher...
Fächerübergreifend.
Ja, in allen Fächern. Also das kann man ja in Mathe, Bio, Deutsch, sowohl vom Geräteeinsatz her, als auch von dem, wie unsere Welt durch Medien strukturiert ist und was wir durch, also alles fast, also wir unterhalten uns, es ist ja schön, dass wir uns jetzt hier so nah gegenüberstehen und uns vorher schon unterhalten haben, aber ganz viel über die Welt wissen wir natürlich aus den Medien. Und da ist die Frage, das muss man dann auch reflektieren, dass das eine Sicht ist, die über Medien vermittelt ist und die nicht keine unmittelbare Anschauung ist.
Ein Medienpädagoge hat mal zu mir gesagt, es geht nicht mehr so sehr um Wissensvermittlung, also das Wissen der Welt, das gibt's ja, das ist ja überall jederzeit verfügbar. Es geht eher um eine Kompetenz, um eine Einordnung, um Lernen damit umzugehen. Und das ist eigentlich ein revolutionärer Umbruch. Und in der Ankündigung für den runden Tisch Medienbildung steht, wir leben in einer revolutionären Zeit, in einer Zeit der digitalen Revolution. Die neuen Medien brechen sich mit Kraft ihren Weg. Sie entwickeln sich in rasanter Geschwindigkeit und verändern dabei auch unsere Gesellschaft. Das klingt jetzt mal sehr groß, aber ist es eigentlich auch, oder? Also das ist ja ein Umbruch, wo Medieneinrichtungen, Bildungseinrichtungen und ja, habe ich das Gefühl, da so ein bisschen hinterher hecheln. Das ist ein Umbruch, den wir noch gar nicht so spüren, dass er so groß ist, oder ist das jetzt zu pathetisch?
Nee, ich glaube, der Umbruch ist groß, aber das ist ja meistens so, dass man das dann erst mit ein bisschen Abstand auch reflektieren kann und gucken, wie muss man das begleiten, wie sollte man das begleiten auf gesellschaftlicher Ebene und wie sind die Umbrüche dann wie die zu verarbeiten und bearbeiten, wie kommen die Leute damit auch klar? Oder muss man sich mal, und das Schöne am Menschen ist, der kann sich auch bewusst was vornehmen, irgendwas anders zu machen. Das ist ja auch möglich. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, weil ich sage nochmal was, ganz interessant, beispielsweise gab es neulich einen Vortrag, das finnische Fernsehen macht relativ viel im Online-Bereich und versucht tatsächlich auch junge Nutzer wieder zurückzubekommen und haben da eine Riesenredaktion für finnische Verhältnisse aufgebaut und haben auch ein super Angebot. Gleichzeitig haben die da Zugriffszahlen von 10% bei den 14- bis 20-Jährigen. 90% ist halt YouTube und andere Dienste, die von wo ganz anders gesteuert werden, wo sie überhaupt gar keinen Einfluss drauf haben. Das ist natürlich auch in Deutschland so, dass es ganz viele kommerzielle Angebote gibt, die auch außerhalb der Bundesrepublik produziert werden oder eingestellt oder was auch immer konzipiert werden. Da können wir natürlich nur in Maßen gegensteuern. Aber ich glaube schon, dass wir auch mit einem regionalen oder lokalen Angebot auch doch durchaus irgendwie Leute an uns binden können, weil sie gerne mal gucken, was in Kalifornien passiert, aber sich doch auch dafür interessieren, was hier passiert.
Also das Regionale, das Lokale, da kann man Menschen packen. Wir leben also in einer revolutionären Zeit, im Umbruch, und natürlich kann Politik da auch was tun. Das wollen sie tun. Am 20. Oktober gibt es diesen ersten runden Tisch für Medienkompetenz. Klingt das mal so wissenschaftlich, aber es geht im Grunde darum, wie sich Medien, wie wir uns verändern und wie Bildung da eingebunden wird, auch die außerschulische. Am 20. Oktober in der Thüringer Staatskanzlei wird das Ganze stattfinden.
Darf ich noch einen Satz dazu sagen?
Ja, gern.
Also, und dann werden wir nicht nur in der Staatskanzlei bleiben, sondern dann auch mit 6, 7, 8 Veranstaltungen durchs ganze Land. Also Gera ist schon geplant, Schleiz, soweit ich weiß, also einige Orte, wo wir dann auch...
Also wir gehen mal dahin, wo es auch wehtut, ja.
Ilmenau, an der Max-Planck-Institut und so weiter. Das ist ganz schön.
Also wir ziehen durchs Land damit und gucken, was so geht, was die Akteure vor Ort auch tun, damit man nicht nur diese Erfurt-Weimar-Jena-Fixiertheit hat.
Genau, also und auch verschiedene thematische Aspekte. Also der Datenschutzbeauftragte macht auch einen Workshop oder eine Veranstaltungseinheit, wo es dann auch um Datenschutz geht. Wie ist das in den sozialen Netzwerken? Wie schützt man sich? Was macht man da sinnvollerweise? Was gibt man von sich preis? Welche Fotos stellt man ein und welche nicht? Und muss es da gesetzliche Regelungen geben? Das ist ja immer so eine Frage. Weil das Verrückte ist ja, selbst wenn ich nicht bei Facebook bin, inzwischen kann ich ja über Facebook gefunden werden, weil Freunde von mir mich angeben und auf mich verweisen. Also da wird es dann ein bisschen schwierig. Natürlich, dann kann man sagen, eigentlich muss mir doch die Möglichkeit gegeben werden, dass ich nicht gefunden werden kann, wenn ich mich da schon gar nicht anmelde. Aber selbst das ist nicht der Fall. Solche Sachen gilt es natürlich auch zu diskutieren.
Radio Frei wird weiter darüber berichten und euch auf dem Laufenden halten, was da so geht und wann und wo welche Veranstaltungen sind. Jetzt habe ich angekündigt, dass wir am Ende der Sendung nochmal über den Bundesrat reden. Das ist ja immer so eine schwierige Sache mit dem Föderalismus. Also schwer zu durchsteigen. Welche Gesetze müssen durch den Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit, wo kann dann die Ländermehrheit was machen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es am 16. wieder mal eine Bundesratssitzung, wo es auch um die Asylgesetzgebung geht, am 16. Oktober. Was wird denn da genau abgestimmt und worum geht es denn da? Das ist immer schwer zu durchsteigen. Können Sie uns das erklären?
Ja, ich versuch's. Also es wird ein sogenanntes Asylbeschleunigungsgesetz, das ist allerdings kein einzelnes Gesetz, sondern ein gesamtes Paket abgestimmt. Das wird allerdings als Gesamtpaket auch nur abgestimmt werden. Das ist jetzt in den Bundestag eingebracht worden. Und weil es auch die Länder betrifft, muss der Bundesrat auch zustimmen. Es gibt auch Sachen, Gesetze, die, wo der Bundesrat nicht zustimmen muss. Aber in diesem Fall muss der Bundesrat zustimmen. Und dann wird am 16. gefragt, also es wird nur eine Frage zu dem Gesetz geben, welches Land stimmt zu? Und dann werden sich die Länder, die zustimmen wollen, werden den Finger heben und die anderen werden den Finger unten lassen.
Oder sich enthalten oder dagegen, es gibt nur...
Ja, also deshalb sagte ich, es wird gefragt werden, wer stimmt zu?
Aha.
Und alle, die zustimmen wollen, heben den Finger. Und wer nicht den Finger hebt, da weiß man nicht, ob er Nein stimmen wollte oder Enthaltung.
Ach, interessant.
Deshalb, das kann man dann nachher noch erklären. Man kann sagen, wir sind zu einer Enthaltung gekommen, deshalb haben wir nicht zugestimmt. Oder wir sind zu einem Nein gekommen, deshalb haben wir nicht zugestimmt. Aber das muss man dann extra nochmal sagen, sonst weiß die Welt das nicht.
Wie wird sich denn Thüringen verhalten? Denn ich habe gelesen, Sie können mich sicher aufklären, dass das noch unklar ist, wie sich Rot-Rot-Grün da verhalten wird.
Ja, die Landesregierung hat beschlossen, dass sie wie bei allen Bundesratsverfahren sich erst in der Sitzung, in der Kabinettssitzung vor dem Bundesrat, also am 13., drei Tage vorher, am Dienstag ist ja immer Kabinettssitzung, dass sie sich dann dazu verständigt, ob sie dem Gesetz zustimmt oder nicht.
Also das können Sie jetzt noch nicht sagen. Das muss noch mit dem Koalitionspartnern abgestimmt werden. Aber die Tendenz ist eher auf Ablehnung.
Die Tendenz, würde ich sagen, von heute aus ist, also die Linke hat ja mehrere Kritikpunkte. Beispielsweise, dass die bei den sicheren Herkunftsstaaten das Schicksal der Sinti und Roma, die da tatsächlich auch, denen es nicht gut geht und diskriminiert werden und tatsächlich auch vertrieben werden, nicht ausreichend beachtet ist. Oder beispielsweise, dass bestimmte Leistungskürzungen auch verfassungsrechtlich gar nicht gehen, die da vorgesehen sind. Deshalb ist die Skepsis bei den Linken sehr groß und wenn man sich da nicht einigt, dann kommt man nicht zu einer Ablehnung, sondern zu einer Enthaltung. Aber das heißt dann auch im Endeffekt keine Zustimmung zum Gesetz, weil es wird ja, wie gesagt, gefragt, wer stimmt dem Gesetz
zu. Hat gesagt, die Verschärfung der Asylgesetze wird er nicht zustimmen oder es ist aber sein politisches Plädoyer dafür, das muss natürlich abgestimmt werden. Hat das dann Auswirkungen, wenn Thüringen sich enthält oder nicht die Hand hebt?
Also es wird für das Gesetz keine Auswirkungen haben, weil ich gehe davon aus, dass vielleicht, ich weiß nicht, was die rot-grünen Länder machen, ich weiß nicht, wie die Diskussion in Rheinland-Pfalz genau läuft, wie sie in Bremen läuft. Das kann auch sein, dass solche Länder zu einer Enthaltung kommen, das mag gut sein. Schleswig-Holstein ist, glaube ich, noch in der Debatte und auch in Brandenburg wird diskutiert und da ist die Linke auch sehr skeptisch. Kann auch gut sein, dass Brandenburg zu einer Enthaltung kommt. Also es kann auch sein, dass durchaus, sag mal, 3, 4 Länder, 5 vielleicht sich enthalten, aber trotzdem wird es eine Mehrheit für das Gesetz geben. Davon gehe ich bis jetzt aus. Also vor Überraschung ist man nie sicher. Kann auch, jedes Gesetz kann auch scheitern. Gibt auch im Bundesrat manchmal Überraschungen.
Mhm.
Normalerweise nicht bei so großen, wichtigen Punkten, aber bei kleinen hat man das ja schon öfter gesehen, wo man sich nachher ein bisschen verwundert die Augen rieb und dachte, huch, da haben uns jetzt auf einmal die Bayern zugestimmt. Jetzt haben wir hier haben wir auf einmal eine 60% Mehrheit, womit wir gar nicht gerechnet hatten.
Also die Asylgesetze wurden ja in den letzten Jahren schon verschärft und damit in Zusammenhang gebracht wird immer wieder die Forderung nach einem vernünftigen Einwanderungsgesetz. Also auf der einen Seite ist es ja eine politische Wahrheit, dass wir dringend Zuwanderung brauchen. Die IAB hat ausgerechnet, 200 bis 500.000 Menschen müssten im Jahr kommen, um allein den Arbeitskräftebedarf zu halten. Also das heißt, wir müssen oder sind schon ein Einwanderungsland, was dringend dringend Zuwanderung braucht. Auf der anderen Seite haben wir bei den Diskussionen um die Asyldebatte ja so Ressentiments und große Ängste und Ablehnungen. Wie geht denn das zusammen? Hat das, ist die Forderung nach einem vernünftigen Einwanderungsgesetz, könnte das sozusagen ein Ausweg sein oder ist das nur ein Teil der ganzen Debatte? Braucht es ein neues Einwanderungsgesetz?
Ja, wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, ein Einwanderungsgesetz zu bekommen. Die Hoffnung dabei ist ja so ein bisschen von denen, die das jetzt ganz, ganz vehement fordern, dass man sagt, okay, dann werden Leute, die eigentlich keinen Asylgrund haben, die also nicht politisch verfolgt sind oder aus dem Bürgerkriegsland kommen, die werden dann als, ich sag mal, legale Einwanderer, Arbeitsmigration hierher kommen.
Das muss, was ja immer so einen Negativ-Touch hat, die kommen doch nur hierher, weil sie hier besseres Leben wollen oder arbeiten wollen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde das erstmal, ich glaube, ganz viele haben eine ähnliche Vorstellung wie auch viele, die hier wohnen. Die wollen von ihrer Arbeit leben können, die wollen eine Familie gründen, wollen ein Auto fahren und vielleicht ein Eigenheim haben. Also ich glaube, so ganz verschieden sind die Vorstellungen da gar nicht. Das ist natürlich im Kosovo fast nicht möglich und das ist so ein schlimmes, korruptes Land. Also ich sag mal, die Leute, die da legal zu einem bescheidenen Reichtum kommen wollen, haben fast gar keine Chance. Das ist so hochmafiös. Ich glaube, fast die mafiösesten Leute bleiben unten und die sozusagen, die damit nicht mehr klarkommen, die kommen hierher.
Also die Frage Einwanderung braucht es dringend, aber auf der anderen Seite eine gesellschaftliche Stimmung, eine Kultur, die sagt, ja natürlich, wir brauchen es, wir wollen das und die sozusagen, die Asylgesetzgebung darf nicht in Frage gestellt werden. Das ist ja, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass die gesellschaftliche Stimmung kippt und dass Leute irgendwie diffuse Ängste haben und sagen, ja, die können doch nicht alle kommen und dann entstehen so Diskussionen, die ich zumindest überall höre, ja, wie sollen wir jetzt damit umgehen und wir können doch nicht so blauäugig wie die Kanzlerin jetzt sagen, wir machen die Türen auf und so, also komischen Bilder werden da gebaut. Wie gehen Sie ganz persönlich damit um, mit solchen Diskussionen oder erleben Sie die gar nicht?
Doch, ich erlebe die auch, aber ich habe ja schon zu Anfang gesagt, jetzt diese Menschen aus Syrien kommen. Da gilt es, die in Europa natürlich gerechter zu verteilen, das ist richtig, aber es werden auch viele nach Deutschland kommen und auch aus anderen Kriegs- und Bürgerkriegsgegenden und da gilt es natürlich, die Leute zu integrieren. Also und integrieren heißt auch in den Arbeitsmarkt, in Arbeitsprozesse. Das heißt, die müssen schon versuchen, schnell Deutsch zu lernen, man muss die auch unterstützen, dass sie schnell Deutsch lernen und dass sie tatsächlich auch in Lohn und Brot kommen. Dann sind auch, glaube ich, die Neiddiskussionen oder die Befürchtungen ein bisschen weg und man sagt, okay, die Leute wollen sich hier tatsächlich sozusagen selber ihre Arbeit ernähren und dann hat man, glaube ich, weniger Debatten. Also in Thüringen, das ist aber schon eine Zahl vom letzten Monat, wahrscheinlich ist schon wieder gestiegen, gibt es, glaube ich, 62 praktizierende syrische Ärzte. Jetzt sind nicht alle Leute, die aus Syrien kommen, Ärzte, aber 62 ist für so ein relativ kleines Bundesland gar nicht so wenig. Und ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand sagte, okay, aber zu diesem Chirurgen in das Krankenhaus gehe ich nicht, weil das ein Syrer ist. Man muss sich halt mit dem verständigen können, muss ihm sagen können, okay, was an dem Knochen kaputt ist. Und wenn der das dann ordentlich macht, dann sind, glaube ich, alle zufrieden. Dann ist einem das auch egal. Dann ist man froh, dass ein Facharzt da ist, ehrlich gesagt.
Ja, das, was kann Thüringen tun? Also es gibt ja die Forderung, dass die Kommunen und die Länder besser finanziert werden, damit es keine Probleme bei der Flüchtlingsunterbringung gibt. Das ist sozusagen das drängendste Problem. Hat da der Bund schon seine Hausaufgaben gemacht? Oder wie wird, also das wird ja immer von Kollaps gesprochen, dass die Kommunen das nicht mehr handeln können und die Länder finanziell da an der Grenze sind. Was erwarten Sie da von der Bundesregierung?
Also ehrlich gesagt erwarte ich mir viel mehr von der Bundesregierung. Ich glaube alle Länder eigentlich, aber also wir auf jeden Fall auch. Es ist so ein bisschen schwer zu beziffern, weil jetzt gerade die Zahlen so, ich sag mal, dynamisch sind und es gibt auch viele Leute, die unregistriert sind und dann mal in Thüringen auftauchen, dann wieder in Baden-Württemberg, weil sie irgendeinen Onkel in Mannheim haben und da einfach hinfahren. Also da ist auch die Lage ein bisschen gerade undurchschaubar, wie viele es tatsächlich sind und wie viel wir dann integrieren müssen. Es gibt auch viele Leute, die wollen nach Schweden weiter oder nach Großbritannien, weil sie da Verwandte oder Bekannte haben. Also wollen ja auch gar nicht alle unbedingt in Deutschland bleiben. Und aber wenn wir die Zahlen dann haben, natürlich muss der Bund viel mehr tun. Weil der Bund hat, die Länder haben ja kaum Möglichkeiten, ihre Einnahmen zu erhöhen. Also die Thüringen muss jetzt komplett die Rücklagen.
Sie haben die Schuldenbremse, das ist ja noch ein Problem.
Ja, aber wir hatten ja die Rücklagen von ungefähr knapp über 200 Millionen, die werden wir jetzt komplett aufbrauchen für den Doppelhaushalt, ich sag mal, wegen der Flüchtlings- und Integrationskosten. Und die haben wir halt in 2 Jahren, für den nächsten Doppelhaushalt, der dann kommt, 18, 19, haben wir die nicht. Insofern, da muss, und alle Länder haben jetzt, Rheinland-Pfalz hat den zweiten Nachtragshaushalt gemacht. dass die werden teilweise dann schon in die Neuverschuldung gehen müssen. Und der Bund hat tatsächlich erstens eine sehr gute Einnahmesituation. Da ist ja noch ein bisschen unklar, aber teilweise wird ja gesprochen, dass er bis zu 21 Milliarden Überschuss hätte.
Gespart also, durch die Zinseinnahmen. Also Herr Schäuble würde insofern, viel Geld hinterhergeschmissen.
Insofern die 3 bis 4 Milliarden, die der Bund jetzt gibt für alle Länder zusammen, ist ehrlich gesagt, ich finde es ein Witz.
Herr Krüger, abschließend noch, macht Ihr Job Spaß? Also ist ja nur so eine Sache, man überlegt sich, was wird gefragt. Jetzt sind Sie Staatssekretär und da müssen Staatstagen sein. Ist das immer sozusagen eine Sache, die Sie gern machen? Oder gibt es auch so Momente, die sagen, oh, puh, ich gehe lieber wieder auf die andere Seite.
Ja, auf die andere Seite ist welche genau?
Das könnten die Medien sein, das könnte auch mal im parlamentarischen Betrieb sein oder in die Wissenschaft.
Also erstmal macht mir die Aufgabe sehr viel Spaß, weil es hat natürlich was ganz Besonderes. Es ist der erste linke Ministerpräsident. Das ist natürlich eine, da kann man ja sozusagen in 10, 20 Jahren noch davon erzählen, sagt man, ich war bei diesem ersten linken Ministerpräsident und da, allein deshalb ist es natürlich schon interessant. Das ist ja auch eine neue Konstellation auch zwischen den Bundesländern, wenn ich dann da hinkomme und dann bin ich ja in vielen Runden auch der einzige Linke. Da sitzen dann ein paar Grüne und ein paar Sozialdemokraten und ein paar CDUler und dann bin ich halt der einzige Linke und so ist das halt, wenn es halt auch ein linksgeführtes Bundesland gibt. Also doch, großen Spaß bis jetzt.
Und da huscht ein Lächeln über sein Gesicht und Lächeln geht er jetzt auch aus dem Studio. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Herr Malte Krückel, Staatssekretär für Medien. Und wir werden sicher weiter plaudern in ein paar Monaten, gucken, wie sich das Land Thüringen, das Kindermedienland Thüringen entwickelt hat und viele andere Probleme können wir auch noch besprechen. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke.
Tschüss.